Alla natura, intesa in termini molto generali, non importa se la specie dominante è l'uomo oppure se sono degli insetti. Per la natura non è un problema questo, è per il mondo, è un problema per la specie dell'uomo ed è giusto che l'uomo cerchi di cambiare il suo atteggiamento per sopravvivere.
Für die Natur im Allgemeinen spielt es keine Rolle, ob der Mensch sie dominiert oder Insekten. Das ist kein Problem für die Natur und für die Welt. Es ist ein Problem für die menschliche Spezies. Und es ist richtig, dass der Mensch versucht, seine Einstellung zu ändern, um zu überleben. Das sagt Giuseppe Penone. Seit mehr als 60 Jahren beschäftigt er sich in seiner Kunst mit dem Zusammenspiel von Mensch und Natur. Zentrales Material für ihn ist der Baum. Der Baum, so sagt er, ist ein lebendiges Wesen, das die Erinnerungen an sein Leben im Inneren seiner Zellen speichert. Und genau diese Idee versucht er auf ganz unterschiedliche Weise in seinen Werken festzuhalten. Wie ihm das gelingt, darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Mein Name ist Aline Frozina. Hi.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Dreimal hat er bei der Documenta ausgestellt. Er hat im New Yorker Guggenheim ausgestellt. Mehrmals wurde er ausgezeichnet, zuletzt mit der Aufnahme in die Académie des Beaux-Arts, was eine ziemlich große Ehre für einen Nicht-Franzosen ist. Und das sind nur einige Stationen eines wirklich reichen KünstlerInnenlebens. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hat Giuseppe Penone in seinem Atelier im schönen Turin besucht und Eindrücke davon mitgebracht in diese Folge. Und damit, hi Elke, schön, dass du da bist.
Hallo, buongiorno.
Also Italienisch sage ich schon mal gleich, da bin ich nicht fit drin, aber du schon, das habe ich schon gehört. Lass uns zu Beginn mal so einen kleinen biografischen Abriss starten, um Giuseppe Penone ein bisschen besser ja auch zeitlich einordnen zu können. Er wuchs in den 1940er und 50er Jahren in Norditalien in Piemont auf. Der Krieg war jetzt gerade vorbei, das Land auch dabei, sich langsam wieder zu erholen. Wie hat denn diese Zeit Giuseppe Penones spätere Kunst geprägt? Wie hat er das erlebt?
Ja, also er ist aus so einem ganz kleinen Dorf. Das ist da in den Bergen im Piemont, nicht, also so irgendwo zwischen Garesio heißt das. Das ist zwischen Turin und Genova. Und das war damals halt noch, klar, das war einfach ganz, also er ist 47 geboren und da waren noch ganz klar dörfliche Strukturen. Die Leute haben Kastanien gesammelt in den Wäldern. Die haben von den Wäldern gelebt, also von der Forstwirtschaft, von der Landwirtschaft. Und seine eigenen Eltern hatten einen kleinen Laden, also die waren schon so eher Mittelschicht in dem Dorf. Er beschreibt das immer, wie seine Mutter in dem Laden stand und sein Vater halt immer einkaufen war und die Sachen in den Ort geholt hat. So, das war so sein Leben. Und der Krieg war gerade vorbei. Die Leute waren noch arm und es gab auch immer wieder Erzählungen von Partisanen aus dem Dorf, wo Menschen während des Krieges erschossen worden waren, von den Deutschen gekämpft hatten und so. Also das heißt, dass der Krieg wirklich noch sehr präsent war, dass man aber gleichzeitig natürlich die Kinder sind da halt auf dem Land halt so rumgelaufen und haben so ihr Ding gemacht.
Jetzt hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar ja, teilweise diese Armut, die da geherrscht hat. Giuseppe Penone ist mit seinen Werken Teil der Arte Povera, also der armen Kunst. Das ist ein Begriff, den der Kunstkritiker und Kurator Germano Celant in den späten 60er bis 70er Jahren hinein geprägt hat. Und die KünstlerInnen, die der Arte Povera ja angehörten, die haben ganz einfache Materialien verwendet. Ergibt vielleicht auch Sinn, weil vielleicht nicht so viel vorhanden war. Das waren Materialien, die waren unbearbeitet, leicht zu bekommen. Vor allem natürliche Materialien wie Steine, Erde, Pflanzen und im Falle von Giuseppe Penone Holz. Warum hat er sich denn ausgerechnet für dieses Material entschieden?
Also erstmal die Arte Povera, also da geht es nicht darum unbedingt, dass es arm ist. Also es ist so ein bisschen verwirrend, finde ich, dieser Begriff, den Celan da geprägt hat, weil eigentlich geht es eher darum, die Kunst einfach auf einen komplett neuen, auf neue Füße zu stellen. Also es ist die Zeit ist auch international so, in anderen Orten ist es halt die Konzeptkunst. Es geht darum, dass man nicht repräsentiert, dass man auch nicht mehr malt, Bilder malt von irgendwas, egal, oder auch, ich meine, meine, damals die Abstraktion gab es ja schon, die Moderne gab es schon, aber es ging darum, in den Raum zu gehen, es ging darum, auch institutionskritisch zu sein, also zu gucken, was ist eigentlich ein Galerieraum, was kann eine Skulptur sein und diese sogenannten armen Materialien zu verwenden. Da ging es eben darum, nicht mit Marmor zu arbeiten, also nicht die klassische Skulptur zu wiederholen, sondern wirklich was ganz Neues zu schaffen. Und das hat Pinone mir auch erzählt, dass er als ganz junger Mensch wirklich schon dachte, er möchte jetzt nichts wiederholen. Also er war da an der Uni und die anderen Leute haben dann irgendwie, manche haben dann Skulpturen gemacht wie Giacometti oder so. Oder sie haben Matisse kopiert. Und das fand er alles geht gar nicht. Also er wollte was wirklich ganz anderes machen. Und dann kam er halt auf den Werkstoff Holz, weil das eben seine Prägung war. Also er hat sich da irgendwann mal eine kurze Auszeit von der Uni genommen, ist in sein Dorf zurückgegangen und hatte dann die Idee, er möchte mit dem Wald arbeiten. Er möchte mit etwas arbeiten, was wächst. Und ich glaube, das ist das Spektakuläre. Also Holz als Mittel für Skulptur oder so, das ist ja auch ganz alt. Also die Leute haben ja immer schon mit Holz gemalt. Aber sein Verständnis war eben, es ist nicht nur das Holz, sondern es ist auch der Baum. Es ist der Baum als lebendiges Wesen, mit dem er arbeitet. Und dann ist er in den Wald gegangen, in Garesio, und hat diese Serie gemacht, wo er so verschiedene Aktionen eigentlich, ist fast eher wie so eine Performance, die er zusammen mit dem Wald gemacht hat. Und das Interessanteste dabei war, dass er hat dann so Sachen so Drähte um die Bäume rumgespannt und sie praktisch, um sie an der Stelle beim Wachsen zu hindern. Also um den Baum zur Skulptur werden zu lassen, indem er als Mensch eingreift und dann macht der Baum macht eine Kurve oder wie auch immer. Also das heißt, dass man eine Skulptur zusammen macht. Er und der Baum und die Zeit. So, und das war das Prinzip und davon ist er ausgegangen und bis heute arbeitet er ganz viel mit Bäumen.
Wenn wir jetzt so auf die vergangenen Jahre blicken, dann haben wir auch in Europa viel durch die Klimakrise viele Naturkatastrophen erlebt. Die Wälder haben gebrannt in Europa. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland um den Jahreswechsel landesweit mehrere Hochwasser infolge von Starkregen erlebt. Es gab unzählige Stürme. Wie blickt denn Pinone angesichts dieser aktuellen oder nicht ganz, die in den letzten 10 Jahren sind, diese Ereignisse auf die Natur? Wie ordnet er das ein?
Also für ihn ist es auch noch, glaube ich, eine Frage des Mindset sozusagen. Also was glauben wir eigentlich, wer ist die Menschheit und wer ist die Natur? Und er sagt halt, es gibt halt eine ganz alte Überzeugung, die in den bäuerlichen Gesellschaften ganz selbstverständlich war, dass der Mensch natürlich Teil der Natur ist. Also dass er sich nicht über die Natur erhebt, sondern dass er abhängig von der Natur ist und dass es in seinem eigenen Interesse ist, dass er in irgendeiner Balance mit der Natur lebt. Und das ist ein Gefühl und auch eine Erkenntnis, die im Laufe des 20. Jahrhunderts eigentlich verloren gegangen ist, auch in den Städten, in den industrialisierten Gesellschaften. Und das ist etwas, was ja heute wiederum von einer jungen Künstlergeneration auch wieder ganz stark vertreten wird, also das Ende des Anthropozentrismus, also man soll nicht alles vom Menschen aus her denken. Und das ist etwas, wo er jetzt eine ganz neue Relevanz bekommt. Und er sagt halt einfach, also für die Natur ist es ja eigentlich alles kein Problem. Der Natur ist egal, ob es jetzt Menschen gibt oder nicht. Der Mensch hat das Problem.
Dann hören wir an dieser Stelle nochmal Giuseppe Pinone selbst.
Alla natura, intesa in termini molto generali, non importa se la specie dominante è l'uomo oppure se sono degli insetti. Per la natura non è un problema questo, è per il mondo, è un problema per la specie dell'uomo ed è giusto che l'uomo cerchi di cambiare il suo atteggiamento per sopravvivere, per questo suo istinto di conservazione che hanno tutti gli esseri che esistono.
Du hast es jetzt gerade schon gut zusammengefasst. Ich übersetze es nochmal ganz kurz. Für die Natur im Allgemeinen spielt es keine Rolle, ob der Mensch sie dominiert oder Insekten. Das ist kein Problem für die Natur oder für die Welt. Es ist ein Problem für die menschliche Spezies. Und es ist richtig, dass der Mensch versucht, seine Einstellung zu ändern, um halt eben zu überleben. Das ist der Selbsterhaltungstrieb, den alle Lebewesen in sich haben. Du hast am Anfang schon das Bild gezeichnet, wie Pinone aufgewachsen ist. Und natürlich aufgrund der Nachkriegszeit ist das natürlich nicht so romantisch, wie wir uns das vorstellen, dass die Leute da durch die Wälder laufen, sondern es gab erhebliche Probleme. Und er hat erlebt, dass es große Landflucht gab. Die Menschen, die sind aus den Bergen in die Fabriken gegangen, weil die Arbeit einfach leichter war und ertragreicher. Durch die Industrialisierung und die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben sich viele Menschen von der Natur entfremdet. Vielleicht hatten wir da noch mal kurz während Corona eine andere Phase, wo wir uns der Natur wieder ein bisschen zugewendet haben. Aber im Allgemeinen haben wir doch eine große Distanz aufgebaut. Und diese wertvolle Verbindung von Natur und Mensch, die ist ja für Penone ja in der Skulptur zurückgeblieben. Wie genau meint er das? Kannst du das erklären?
Na, vielleicht kann ich einfach ein bisschen erklären, was so die seine wichtigsten Skulpturen sind. Also seine wichtigste Skulpturenserie ist eigentlich die, das sind die Bäume. Und da, was er da macht, ist, er nimmt einen großen Holzblock und dann schaut er genau, wo sind eigentlich die Maserungen. Und man sieht ja dann immer diese runden Äste. Also man sieht ja in dem Holz, wo die Äste waren, als der Baum jung war. Das sind ja diese runden Abdrücke sozusagen. Und dann schnitzt er das heraus. Also das heißt, dass er den Baum praktisch mit dem Baum zusammen in der Zeit zurückgeht. Also er schnitzt aus dem großen Block den jungen Baum heraus. Eigentlich ein bisschen umgekehrt zu dieser anderen Aktion, wo er in die Zukunft gedacht hat und den Baum geformt hat. Und da geht er rückwärts und arbeitet den jungen Baum aus dem großen Block heraus. Und das sind diese Bäume, die sieht man auch viel in Museen, in Institutionen. Also das sind dann hat man halt das glatte Holz und man hat diese Äste und das ist für ihn die perfekte Skulptur. Also er sagt, ein Baum ist eigentlich die perfekte Skulptur, weil ein Baum wächst einfach dem Licht entgegen auf die effektivste Weise. Das heißt, komplett reduziert, also da ist nichts überflüssig, sondern die Natur reagiert auf die Umwelt und schafft dann die perfekt angepasste Form. Und das ist etwas, wo er sich als Bildhauer von inspirieren lässt. Und deswegen arbeitet er das praktisch nochmal heraus, um es nochmal zu zeigen an dem Baum. Aber er arbeitet es auch mit anderen Materialien. Also wenn er mit Marmor arbeitet oder wenn er mit Leder arbeitet oder so. Es geht immer darum, dass die Natur, also das, was die Natur geschaffen hat, nochmal hervortritt durch seine Hände und dass er zusammenarbeitet mit dem Material. Er sagt halt, als Bildhauer muss man mit dem Material arbeiten, das weiß jeder. Man kann nicht dagegen arbeiten. Und das ist eigentlich etwas, was dann auch metaphorisch steht dafür, wie der Mensch mit der Natur arbeiten sollte.
Dann hören wir an dieser Stelle nochmal den Originalton, den du mit ihm aufgenommen hast.
Per fare una buona scultura bisogna capire la materia e seguirla. Non lo si può ostacolare, non bisogna violentarla, bisogna in qualche modo dialogare con la materia. Questo modo di pensare, che è condiviso da, credo, in tantissime culture del mondo, è un qualcosa che è presente, è forse in un modo più evidente che altri modi, che altri linguaggi espressivi, nella scultura.
Ja, der einen Seite gibt es die Verbindung Mensch-Natur, auf der anderen Seite spielt auch die Zeit eine wichtige Rolle in seinem Werk, das hast du schon betont. Ich habe mir auch natürlich nicht vor Ort, weil ich war jetzt nicht in Turin, aber im Internet sehr viele Bilder angeschaut. Und ich fand eins wirklich richtig spannend, irgendwie auch sehr verletzlich, wo eine bronzefarbene Bronzehand, würde ich jetzt mal sagen, so einen Baum umfasst. Und zwar nicht nur so umfasst, sondern so richtig da reingreift, sodass man sieht, dass der Baum da auch so ein bisschen, ja, wie so enger wird. Kannst du nochmal den Zeitfaktor vielleicht auch anhand dieser Skulptur erklären?
Ja, das ist eben das, was er damals angefangen hatte mit der Behinderung der Bäume beim Wachsen. Und später hat er das dann so ausgeführt mit dieser Handskulptur, was dann halt symbolisiert, dass der Mensch in den Baum eingreift. Und ich fand das interessant, dass er eigentlich das als ganz junger Mensch gemacht hat. Also mit Anfang 20 schafft er eine Skulptur, die eigentlich sich vollendet erst in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Also die praktisch in die Zukunft projiziert. Und das fand ich toll, habe ich ihn auch gefragt, wie sind Sie denn damals als so junger Typ da drauf gekommen? Und er meinte, naja, das war vielleicht auch, es ist halt die bäuerliche Wirtschaft, auch der Bauer muss ja, denkt ja nur in die Zukunft. Der Bauer, also auch wenn man einen Baum pflanzt oder wenn man ein Feld anlegt oder so, man muss ja immer, es geht ja nicht darum, dass man jetzt sofort einen Ertrag hat, sondern es geht darum, dass man es für die Zukunft erhält und dass es vielleicht aus diesem Gedanken gekommen ist. Und Also bei allem, was er macht, geht es wirklich auch immer darum, sich zu überlegen, wie altert das Material? Also was ist, auch wenn er arbeitet viel mit Leder und das Leder wird dann so gegerbt, ist dann auch so, so faltig. Manchmal drückt er mit Leder auch Baumrinden ab oder so. Also es geht auch immer so um, was ist das, was ist die Spur? Also was sind Spuren von Objekten? Also es geht, er zeichnet zum Beispiel nicht mehr. Also als er angefangen hat, hat er gezeichnet, hat er auch Porträts. Es gibt so Porträts, die er von seiner Mutter gemacht hat. Er konnte wahnsinnig gut zeichnen. Spannend. Auch. Das hat er als Kind immer gemacht. Und dann hat er aber gesagt, nein, diese Repräsentation, diese direkte, das interessiert ihn nicht künstlerisch, sondern er ist auf der Spur von etwas, von so Abdrücken, Frottagen. Also er will sozusagen das direkte, er will das nicht repräsentieren, sondern das direkte Objekt übersetzen auf eine andere Weise in Kunst.
Mhm. Da hat er für mich ein sehr spannendes Objekt auch einmal genommen, nämlich den Atem. Den hat er in einer Tonskulptur versucht einzufangen. Sofio, ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig ausgesprochen, heißt diese Werkreihe. Wie schafft er es, sowas, so einen flüchtigen Moment wie einen Atem in Ton zu packen?
Ja, genau. Sofio heißt der Atem. Und diese Objekte sehen so ein bisschen vasenartig aus und dann aber auch die gehen so auf und man denkt auch so ein bisschen an eine Lunge. Also für diese Strukturen sehen so ein bisschen sowieso Verästelungen von Bronchien aus oder so. Und was er macht, ist, dass er in den weichen Ton halt wirklich hineinatmet und dann dadurch diese Höhlung auch schafft, die dann da drin ist. Und das ist natürlich nicht, also so weich ist der Ton, glaube ich, auch nicht, dass man praktisch, dass es wie so ein Ballon ist oder so. Ja. Aber es ist, also er schafft diese Skulptur in Kooperation mit seinem Atem. Und dann wird das gebrannt und dann sieht das dann halt aus wie eine Vase. Und was ich halt einen ganz tollen Gedanken fand, was er mir sagte, war, dass eigentlich der Atem ist so eine Dauerskulptur, die wir mit uns herumtragen. Man sieht das, wenn es kalt ist. Also wenn es kalt ist, dann ist ja der Atem, dann sieht man den ja wie so ein Kreis so, oder wie so ein Ballon, der immer vor dem Mund steht. Und er sagt, das ist ja eigentlich immer so. Jedes Mal, wenn wir ausatmen, bilden wir eine kleine Skulptur, die vor uns schwebt und die mit wir uns und die immer bei uns ist. Und das fand ich einen wahnsinnig schönen Gedanken.
Dann hören wir auch an dieser Stelle nochmal Giuseppe Pennone im Originalton.
Il respiro è una forma che produciamo per tutta la nostra esistenza, quindi è una scultura continua che è legata alla nostra esistenza. Come l'immagine del, prima abbiamo parlato delle impronte, del toccare, anche quelle sono delle immagini che lasciamo del nostro corpo involontarie, che però ci identificano e che produciamo durante tutto il corso della nostra vita.
Du hast ihn ja besucht und ich finde es einfach auch immer spannend herauszufinden, wie arbeitenden Menschen. Ich sehe zwar dann die Skulptur und du hast es auch schon so ein bisschen beschrieben, gerade mit diesen jungen Bäumen. Was ist der Prozess hinter seinen Werken? Auch was ist das für ein Ort? Wie sieht das Atelier aus und wie entstehen da diese Werke?
Das ist ziemlich zentral in Turin gelegen, aber es ist so eine alte Industriehalle, glaube ich, so ein alter Industriekomplex, in dem er da arbeitet. Und er hat nicht besonders viele Leute, die für ihn arbeiten, was mich eigentlich ein bisschen überrascht hat, weil Pennone ist, also man sieht wirklich ganz viele Werke von ihm auch auf Biennalen mittlerweile, die Museen, weil einfach dieses Arbeiten mit dem Baum, passt so wahnsinnig gut in die Zeit. Also das heißt, der ist auch wirklich ganz gut beschäftigt. Gerade ist bei einer großen Galerie, bei Gagosian, also wirklich kommt sehr, sehr, sehr erfolgreicher Künstler mittlerweile. Und aber er hat nur 2-3 Mitarbeiter, weil er sagt, er hat keine Lust, so ein großes, so ein großes Unternehmen zu führen. Dann hat man nur Stress und muss die dann noch alle irgendwie bezahlen und dann muss man ständig arbeiten nur für die und so. Also das möchte er nicht. Er möchte das klein haben, entspannt. Also seine Frau macht ihm so ein bisschen das Büro und die Organisation. Sein Sohn kümmert sich auch mit ihm um sein Archiv. Also das Archiv ist auch da drin. Und es gibt eine große Holzwerkstatt, die dann auch direkt an sein Atelier anschließt, wo halt die Leute an diesen Holzskulpturen arbeiten. Da war dann auch jemand, konnte ich ein bisschen gucken. Und im Hintergrund gibt es dann noch so relativ große, so eine Art Showroom, also wo er ein paar seiner Werke auch installiert hat und wo man gucken kann und was er auch noch ausbauen will, zusammen mit Lavazza, die nebenan die Räume haben, und er möchte da dann auch so einen Ausstellungsraum noch machen, also, und im Moment ist es halt so, dass er da ein paar Sachen immer installiert hat und zeigen kann. Dann stehen da so ein paar Skulpturen rum, die schon verpackt sind, die dann irgendwo hinkommen und ja, also es ist, er sagt halt, dass er die Bronzesachen, die Metallsachen macht er in verschiedenen Manufakturen in Turin und bei Turin. Das ist halt besser, wenn er das praktisch rausgibt. Und was er auch hat, wo ich leider nicht war, ist sein eigentliches Atelier, nämlich ein Wald von 20 Hektar außerhalb von Turin. Und da holt er halt seine Bäume her, seine Materialien. Und ich glaube, dass er viel Zeit auch in diesem Wald einfach verbringt.
Das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Ich habe gerade gedacht, wo kriegt er eigentlich die Bäume her und geht er da wirklich hin und hast so, ist das so handverlesenes Holz, was er sich so raussucht? Aber ja, dann hat er sein eigenes Areal, wo er seine eigenen Bäume für die Kunst nutzt. Kannst du noch kurz in wenigen Worten sagen, womit er sich jetzt aktuell gerade beschäftigt?
Also er war weiterhin dabei, wieder so Varianten von diesen Bäumen auch zu schnitzen. Und seine letzte Arbeit, die war aber relativ ungewöhnlich, was er in Paris gezeigt hat bei Gagosian, das waren Bilder. Also ich habe ja gesagt, er zeichnet ja nicht, und das waren auch nicht gezeichnet, sondern das waren so vergrößerte Fingerabdrücke von ihm, die er im Kontext mit seiner Beschäftigung mit einer Architektur von Le Corbusier gemacht hat in Frankreich. Da hat er sich mit dieser, das ist ein Kirchenbau, hat er sich damit beschäftigt und hat praktisch die Oberflächen so abgenommen als Frottage, diese Betonoberflächen, hat da ein Künstlerbuch draus gemacht und hat dann mit dem Farbcode, den Le Corbusier wiederum vorgegeben hat, hat er Gemälde aus seinen eigenen Fingerabdrücken auf der Oberfläche von diesem Gebäude gemacht. Also ein bisschen kompliziert ist halt Konzeptkunst. Wow. Aber sieht interessant aus. Und das war seine letzte Ausstellung in Paris. Ansonsten das Interessante bei ihm ist, dass er hat einfach so Werkgruppen, verschiedene Werkgruppen, also die Häute, die Abdrücke, die Bäume, die sich durch sein ganzes Werk ziehen. Also die, wo er immer dran weiterarbeitet. Und er hat das auch so ganz streng eingeteilt mit, das ist dies und das gehört dazu und so. Und hat irgendwie so seinen Plan und macht damit weiter.
Das sagt Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Sie hat den Arte Povera-Künstler Giuseppe Pennone in seinem Atelier im norditalienischen Turin besucht. Vielen lieben Dank dir, Elke, für diese ganzen Einblicke, die du mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf Giuseppe Pennone, dann kann ich euch nur empfehlen, mal in Kassel vorbeizuschauen. Dort steht nämlich nach wie vor Pennones Werk Idee di Pietra, ein Bronzeguss eines Haselnussbaumes, der einen Findling trägt. Spannende Hintergrundgespräche mit KünstlerInnen, Einblicke in Ateliers und aktuelle Fragen aus der Kunstszene besprechen wir hier zweimal im Monat bei Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Und in der nächsten Folge, da kann ich euch schon mal den Ausblick geben, sprechen wir über die Performance-Künstlerin Florentina Holzinger. Wenn ihr diese und auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben nicht mehr verpassen wollt, dann macht's euch doch ganz einfach und folgt uns in eurer Podcast-App. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle wie immer ganz herzlich bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Wrozina und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken und hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, macht's gut, ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.